Guten Abend. Ich möchte heute Abend, bevor als Einleitung, ein paar Prinzipien geben, wie wir vorgehen, wenn wir die Bibel lesen. Vor allem jetzt, wenn wir versuchen zu erforschen, prophetische Bücher, das heißt Bücher der Bibel, die speziell prophetisch sind in Bezug auf, von jedenfalls im Alten Testament, von der Geschichte aus gesehen, auf die Zukunft bezogen und auch im Neuen Testament, alle prophetischen Bücher, die wir haben, weil gerade bei den prophetischen Büchern gibt es ja sehr viele verschiedene Meinungen oft unter Christen. Wie können wir vorgehen, dass wir sicher gehen? Und das Erste, was ich sagen möchte, ist, wir müssen den Brief oder das Buch, das wir lesen aus der Bibel, wie zum Beispiel das Buch der Offenbarung, diesen Brief von den ersten Lesern her verstehen. Das habe ich gestern betont. Das heißt, wir müssen uns hineinversetzen in diejenigen Christen, an die dieser Brief geschrieben war. Und da müssen wir den geschichtlichen Zusammenhang beachten. Das Zweite ist, wir müssen immer wieder fragen, was genau sagt der Text. Das heißt, wir müssen uns immer wieder selber ermutigen, hineinzuschauen, was steht eigentlich genau da und was steht nicht da. Nicht von Systemen ausgehen. Natürlich hat jeder von uns irgendwie ein System im Kopf. Man hat gewisse Ideen und Gedanken. Man hat ja auch schon viel gehört und gelesen. Aber dennoch, beim Bibelstudium müssen wir das ein bisschen zurückstecken und jetzt schauen, was genau sagt der Text. Dazu ist es auch nötig, dass wir eine gute Bibelübersetzung verwenden. Das Dritte, ein wichtiger Grundsatz, heißt vom Klaren zum Unklaren. Das heißt, es gibt Dinge, Aussagen, die sind sehr klar in der Heiligen Schrift. An denen müssen wir festhalten. Und dann tasten wir uns ein bisschen vor zu den Aussagen, die vielleicht nicht so klar sind. Aber wir müssen immer die klaren Dinge zuerst beachten und sozusagen unsere Pflöcke einschlagen. Das ist felsenfest, das ist ganz sicher. Viertens, wenn wir jetzt einen Brief studieren, wie zum Beispiel die Offenbarung, dann ist es wichtig, dass wir schauen, ob nicht im Brief selber Dinge erklärt werden. Also wir bleiben im Buch oder im Brief. Vieles wird durch den Brief selbst erklärt. Das haben wir gemerkt bei dem Propheten Daniel, als wir Daniel Kapitel 2 gelesen haben. Da haben wir gemerkt, Kapitel 11 erklärt Kapitel 2. Wir haben da die Parallelen gezogen zwischen diesen beiden Kapiteln und haben gemerkt, hier gibt es Licht durch Daniel 11 auf Daniel 2, auf dieses Standbild. Wenn wir Parallelstellen untersuchen, die von anderen Büchern sind, ja, dann müssen wir vorsichtig sein und uns sicher gehen, dass es echte Parallelen sind. Zum Beispiel, mir ging es so, ich dachte immer in Daniel 7, die Parallele ist Offenbarung 13. Dort ist die Rede von dem kleinen Horn in Daniel 7. Da ist die Rede von 3,5 Jahren und so weiter, das lästert und verfolgt die Heiligen. Und Offenbarung ist auch die Rede von irgendeinem Tier, das lästert und verfolgt die Heiligen. Und weil das so parallel klingt, dachte ich, das ist dasselbe. Ist es aber nicht. Denn es gibt hier ganz, ganz große Unterschiede. Zum Beispiel in Daniel 7 ist es ein kleines Horn, in Offenbarung 13 ist es ein Tier. Das ist schon mal ein Unterschied. Zwischen einem Horn und einem Tier ist ein Unterschied. Und es gibt da noch andere Unterschiede. Jedenfalls, man muss Acht geben, dass man untersuchen, ob das wirklich echte Parallelen sind. Also vorsichtig sein mit Parallelstellen. Fünftens, die Begriffe durch die Bibel selbst klären lassen. Zum Beispiel der Begriff die ganze Erde darf ich nicht wissenschaftlich verstehen, sondern die ganze Erde muss sich so verstehen, wie man sie damals verstanden hat. Zum Beispiel das babylonische Reich, das sagt ja die ganze Erde. Und bei dem medopersischen Reich sagt er auch die ganze Erde in Daniel 6.
Und bei dem griechischen Reich sagt er auch die ganze Erde, in Daniel 7 und so weiter. Also da müssen wir Acht geben. Auch der Begriff alle Völker ist nicht im wissenschaftlichen Sinne alle totalen Völker der Welt, also, weiß ich, 300 Völker in dieser Welt. Nein, das ist nicht gemeint. Sind die benachbarten Völker meistens gemeint. Alle Völker, die man rundherum kannte oder die man, von denen man wusste. Ja. Oder manchmal heißt das Wort Völker auch einfach Heiden. Das ist oft schwierig. Heißt es jetzt Völker oder Heiden? Sind es jetzt Volksscharen oder sind es einzelne heidnische Menschen? Da müssen wir beides in Betracht ziehen und schauen, was besser passt, was in den Zusammenhang passt. Das Wort Erdkreis ist nicht ein Kreis von der Erde und hat auch nichts zu tun mit dem Globus, sondern das ist einfach die bewohnte Erde, zum Beispiel das Römische Reich. Das Wort Antichristus kommt nur im 1. Johannesbrief vor und im 2. Johannesbrief, sonst kommt es nirgends in der Bibel vor. Also kann ich das Wort Antichristus gar nicht in der Offenbarung finden. Das muss ich wissen, zum Beispiel. Ja? Oder das Wort die letzten Tage. Da muss ich mir fragen, die letzten Tage wovon? Wovon spricht er? Welche letzten Tage? Oder das Ende der Welt. Da steht eigentlich das Ende des Zeitalters. Das Ende welchen Zeitalters? Also das, ich sage nur, wir müssen Acht geben, nicht zu schnell Begriffe, die wir von unserem heutigen Verständnis geprägt haben, nicht zu schnell diese Prägung hineintragen in die Heilige Schrift. Sechstens, beachten, Prophetie ist zum Teil Poesie, das heißt bildreiche Sprache. Wir sprechen selbst oft in bilderreichen Sprache. Wenn ich sage, ich war heute den halben Tag an meinen Bürotisch gefesselt, dann wird niemand das buchstäblich nehmen, denn es hat mich niemand gefesselt dort in der Familie, wo ich war. Aber ich war trotzdem wie angefesselt, ja, weil ich so, das sind so gewisse Ausdrücke, die wir bildhaft verwenden, manchmal in Poesieform. Und Prophetie ist oft sehr bilderreiche Sprache, das merken wir auch im Buch der Offenbarung. Wenn wir diese Prinzipien beachten, dann ich denke, dann hilft es uns schon ein bisschen besser, an den Text heranzugehen. Das war die Einleitung. Jetzt habe ich gestern noch etwas versprochen und da muss ich jetzt mein Versprechen halten. Wann wurde die Offenbarung geschrieben? Das ist die Frage. Unter der Regierung von welchem Kaiser wurde Johannes auf die Insel Patmos verbannt? Er war auf einer Insel verbannt und dort hatte er diese Visionen empfangen und diese Audition, das was er gehört hat und was er gesehen hat, hat er empfangen. Wann war das? Wann war er auf dieser Insel? Unter welchem Kaiser? Nun, ich habe Ihnen hier gerade alle Kaiser aufgeschrieben. Einige sind Ihnen sicher bekannt. Caesar, Augustus, Tiberius, Caligula, Claudius, Nero und dann die drei Zwischenkaiser und dann der Vespasian, Titus oder Domitian. Und ich habe zwei rot unterstrichen. Es kommen nur zwei in Frage. Entweder unter dem Kaiser Nero oder unter dem Kaiser Domitian. Wann wurde der Johannes verbannt? Also entweder in den 60er Jahren oder in den 90er Jahren, am Ende der Regierung von Domitian. Jetzt darf ich Ihnen hier einige Zitate vorlesen. Bitte, Sie müssen das nicht sich notieren, das wird viel zu schnell gehen. Aber es ist eine Hilfe, wenn man das Zitat, ich habe es auf die Folie geworfen, weil man kann es besser verfolgen. Also ein Zitat aus der Kirchengeschichte, ein gewisser Mann namens Irenäus sagte um das Jahr 180 oder 190 nach Christus, sagte er Folgendes. Da ging es um die Diskussion, wer der Antichristus sei und so, also damals hatten sie auch schon diskutiert, also wir sind gar nicht so besondere Leute, dass wir auch diskutieren, also schon vor so vielen Jahren hat man über den Antichristus diskutiert. Also wir wollen jedoch nicht das Risiko eingehen, uns positiv auszudrücken, welcher der Name des Antichristus sei. Denn wenn es notwendig gewesen wäre, dass sein Name in der gegenwärtigen Zeit öffentlich verkündet würde, wäre er von dem bekannt gemacht worden, der auch die Apokalypse gesehen hat, denn sie oder er ist nicht vor so langer Zeit gesehen worden, sondern fast in unserer Generation gegen Ende der Herrschaft des Domitian. Hier sagt der Irenäus, sie, die Apokalypse, oder er, der Johannes, ist vor kurzer Zeit noch gesehen worden unter der Regierung des, am Ende der Regierung des Domitian, also gegen das Jahr 95. Und aufgrund dieses Zitates haben viele Wissenschaftler der Bibel geschlossen, dass das Buch der Offenbarung im Jahre 95 geschaut wurde. Aber es ist nicht so klar, was Irenaeus meinte. Meinte er, die Apokalypse ist geschaut worden, oder meinte er, der Johannes ist gesehen worden? Jedenfalls ist dieses Zitat das Hauptzitat, nachdem diejenigen Wissenschaftler gegangen sind, vor allem im letzten Jahrhundert, dass man gesagt hat, die Offenbarung ist im Jahr 95 geschrieben. Und in manchen Bibeln steht das sogar so drinnen, in der Fußnote oder irgendwo in der Einleitung. Aber wir wollen auch die anderen Stimmen hören. Es gibt da zum Beispiel einen Clemens von Alexandrien, der hat gelebt von 150 bis 215 etwa. Und der sagte Folgendes. Das kann man nachlesen in der Kirchengeschichte von Eusebius, der im 4. Jahrhundert geschrieben hat. Aber Clemens wird zitiert, als er nach dem Tod des Tyrannen von der Insel Patmos nach Ephesus überwechselte, pflegte er, wenn man ihn darum bat, auch in die benachbarten Gegenden der Heiden zu gehen, um an einigen Orten Bischöfe einzusetzen, an anderen ganze Gemeinden zu organisieren. Also Johannes ist nach dem Tod des Tyrannen von der Insel Patmos nach Ephesus gegangen. Wer ist der Tyrann? Der Tyrann ist nach der Aussage von mehreren Kirchenvätern Nero. Nero wird bei den Kirchenvätern und auch sogar bei ungläubigen Schriftstellern als der Tyrann bezeichnet. Nero wurde bis ins 5. Jahrhundert, zur Zeit von Augustinus auch noch, als für das Tier gehalten, das Tier von Offenbarung 13. Also, ich sage das einfach nur, das wäre also eine gute Möglichkeit, dass Clemens den Nero meinte. Im Zusammenhang des Zitates heißt es, dass Johannes nach seiner Verbannung weite Reisen unternahm und zu Pferde im vollen Galopp einem jungen Gemeindeleiter nachjagte. Nun, wenn das im Jahre 95 war, dann müsste der Johannes wohl schon über 85 Jahre alt gewesen sein. Und da kann man sich das nicht so gut vorstellen, dass er auf einem Pferd im vollen Galopp dem Gemeindeleiter nachjagt. Also das ist auch, es spricht eher dagegen, aber es könnte sehr gut passen in die Zeit von Nero, denn um die Zeit von Nero war der Johannes ungefähr 55 Jahre alt. Und da kann man noch am Pferd schon mit einem vollen Galopp reiten. Ja. Ist nur als ein weiteres Zitat. Das nächste Zitat ist aus dem sogenannten muratorischen Kanon, 170 nach Christus. Da steht Folgendes. Das ist eine Schrift aus diesem 2. Jahrhundert. Paulus hat dem Beispiel seines Vorläufers Johannes folgend nicht mehr als 7 Briefe an die Gemeinden geschrieben. Und später steht, Johannes hat in der Offenbarung an 7 Gemeinden geschrieben. Nun, das wissen wir auch, dass Johannes an 7 Gemeinden geschrieben hat. Aber was ist hier interessant an dem Zitat? Achten Sie mal genau. Paulus, der Apostel Paulus, ist dem Johannes gefolgt. Das heißt, Paulus hat, nachdem der Johannes geschrieben hat, hat der Paulus auch die Vollzahl seiner Briefe auf 7 gebracht. Das ist gemeint. Also den letzten Brief, wir müssen also schlussfolgern, Johannes müsste die Offenbarung vor dem letzten Brief des Paulus geschrieben haben. Also der letzte Brief des Paulus war der 2. Timotheusbrief. Und dieser Brief war geschrieben etwa im Jahre 64, manche meinen sogar 65, ich weiß es nicht. Jedenfalls, wenn das so ist, dann muss dieser Brief, der 2. Timotheusbrief, nach der Offenbarung geschrieben sein. Denn sonst könnte ja nicht der Paulus dem Johannes folgen. Ja? Folgen heißt, er hat ihm zum Beispiel genommen, also Johannes hat an 7 Gemeinden geschrieben und der Paulus schreibt auch an 7 Gemeinden. Moment, das ist ja gar kein Gemeindebrief. An 7 Gemeinden, Entschuldigung, das wäre dann nicht der Timotheusbrief, sondern das wäre der Epheser, Kolosser, Philippa, Galater, Korinther und Römer. Jetzt haben wir sieben. Ja. Also das sind die sieben Gemeindebriefe. Das heißt, der letzte von den sieben Gemeindebriefen wäre dann der Philipperbrief gewesen im Jahre 63 oder 62. Ja. Also das heißt, dann müsste ja die Offenbarung noch vor dem letzten Gemeindebrief von Paulus, also vor dem Jahre 62 oder 63, geschrieben worden sein. Das ist nur ein Zitat aus dem moratorischen Kanon, das uns jedenfalls dahin bringt, zu denken, es muss wohl früh gewesen sein, dass die Offenbarung geschrieben wurde, wenn Paulus nach Johannes noch geschrieben hat. Ein gewisser Epiphanius von Salamis aus dem 4. Jahrhundert, ein Bischof, schreibt, die Verbannung des Johannes fand unter Claudius Caesar statt. Claudius Caesar, er schreibt Folgendes, er sagt, Johannes hat in der Zeit des Claudius geweissagt, und so das prophetische Wort gemäß der Apokalypse, also der Offenbarung, bekannt gemacht. So steht das hier in diesem Zitat. Er meinte also, Johannes schrieb die Offenbarung unter Claudius Caesar, also unter Kaiser Claudius. Die Gelehrten meinen, der Epiphanius hat wohl hier etwas verwechselt, zwei Namen verwechselt. Er hat nämlich den Namen des Kaisers Nero, etliche Gelehrte meinen, Epiphanius hat hier den zweiten Namen des Kaisers Nero verwendet. Der Nero hieß seit seiner Adoption durch Claudius, hieß der Nero Claudius Nero. Nero wurde ja von dem früheren Kaiser Claudius adoptiert und bekam den Namen des Claudius als Zusatznamen, also als Vornamen. Da hieß er Claudius Nero. Oder er hat den Claudius Nero mit dem Nero Claudius verwechselt. Denn der Claudius Nero, so hieß der Nero. Aber der Claudius, der hieß Nero Claudius. Und da kann dann schon eine Verwechslung geschehen, oder? Also mit Vornamen hieß der Claudius Nero und mit Vornamen hieß der Nero Claudius. Da gibt es wirklich Verwechslungen. Ja? Also ist gut möglich, dass also der Epiphanius von Salamis meinte, die Verbannung fand unter Nero statt. Hier nochmals die Namen. Sie sehen hier die zwei roten. Der Claudius Nero, das war der Kaiser Claudius. Und der Nero, der hieß nach der Adoption Nero Claudius. Dann gibt es noch syrische Zeugen aus 508 und 616 nach Christus, die syrische Geschichte des Johannes. Dort heißt es, kann man nachlesen, danach, als sich das Evangelium durch die Wirksamkeit der Apostel verbreitete, hörte Nero, der unreine und gemeine und böse König, alles, was sich in Ephesus zugetragen hatte. Und er sandte hin, nahm alles, was der Prokurator besaß und legte an den heiligen Johannes Hand an und trieb ihn in die Verbannung. Und er sprach das Urteil aus, dass die Stadt verwüstet werden sollte. Also das muss wohl um das Jahr in den 60er Jahren gewesen sein. Nero trieb den Johannes in die Verbannung. Nero starb 68, also muss das vor dem Jahr 68 gewesen sein. Beide syrischen Übersetzungen der Offenbarung, es gibt ja die Offenbarung auf Syrisch übersetzt im 6. Jahrhundert von Thomas Hackel und von Polycarpus, eine im 616, eine im 508. Beide syrischen Übersetzungen erwähnen in der Überschrift, dass Johannes unter Nero verbannt wurde. Also das ist ein sehr altes, wichtiges Zeugnis. Wörtlich heißt dort, geschrieben in Patmos, wohin Johannes von Kaiser Nero gesandt wurde. Das sind die syrischen Zeugen. Dann ist noch Theophylakt aus dem Jahre 1107 nach Christus. Er schrieb, Johannes wurde 32 Jahre nach der Himmelfahrt Jesu auf die Insel Patmos verbannt. Nun 32 Jahre nach Jesus, seiner Himmelfahrt, wenn wir da richtig rechnen, müsste das Jahr 62 gewesen sein. Also denn der Herr Jesus wurde im Jahr 30 gekreuzigt und ist auferstanden und in den Himmel gefahren, im gleichen Jahr. 30 plus 32 gibt 62, also das wäre genau in der Regierungszeit Neros. Und zum Schluss noch ein interessantes Zeugnis, das ich dass für mich jetzt auch, ich habe mich sehr gewundert, dass ich das gelesen habe, aber es ist sehr interessant. Der Herr Jesus hatte vorausgesagt, dass die beiden Söhne des Zebedäus sterben werden. Er hat vorausgesagt, dass sie haben ja gebeten, sie wollen links und rechts von dem Herrn Jesus sitzen im Königreich. Und dann sagt er, ihr wisset nicht, um was ihr bittet, könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde, also mit der Leidenstaufe getauft werden. Sie sprachen zu ihm, wir können es. Die waren ein bisschen übermütig wahrscheinlich, als sie das gesagt haben. Und er spricht zu ihnen, ihr werdet zwar meinen Kelch trinken und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde, aber das Sitzen zu meiner Rechten und zu meiner Linken zu verleihen, steht mir nicht zu. Und so weiter. Also ihr werdet meinen Kelch trinken, sagte er. Also Jakobus wird getötet werden für Christus und Johannes wird getötet werden für Christus. Beide, nun von der Jakobus wissen wir, er wurde im Jahre 44 von dem König Agrippa getötet. Apostelgeschichte 12 lesen wir davon. Das war Jakobus. Und der Johannes, von dem lesen wir nichts. Aber es ist interessant, was wir sonst noch lesen. Eusebius berichtet von Papias, der ein Bischof von Hierapolis war im Jahre 130 nach Christus. Bezüglich Johannes schreibt schreibt Eusebius in Bezug auf Papias, was Papias von Johannes sagt. Also Papias sagt, dass Johannes der Theologe und sein Bruder von den Juden getötet wurden. Also Jakobus und Johannes wurden von den Juden getötet. Nun, wir wissen, dass Jakobus von Agrippa getötet, aber im Auftrag und im Wohlwollen der Juden. Er hat es also für die Juden getan und in diesem Sinne kann man das schon gelten lassen, dass Jakobus von den Juden getötet wurde. Aber wann wurde denn Johannes von den Juden getötet? Das wissen wir nicht. Aber wenn das stimmt, dann muss es zu einem Zeitpunkt gewesen sein, als die Juden noch in der Lage waren, jemanden zu überliefern zum Tode. Und das waren sie nur vor 70 nach Christus. Denn nach 70 nach Christus waren die Juden sehr stark vermindert. Sie waren zerstreut. Sie waren zum großen Teil als Sklaven verkauft worden und zerstreut in alle Winde. Und die wenigen Juden, die noch sich dann trafen in den Synagogen, die hatten nicht die richterliche und die politische Vollmacht, jemand hinzurichten. Das war unmöglich nach 70 nach Christus. Also wenn das alles stimmt, was ich jetzt sage, was jetzt der Eusebius schreibt, dann müssten alle Briefe, das Johannesevangelium, die Johannesbriefe und die Offenbarung vor dem Jahre 70 nach Christus geschrieben worden sein, denn dann wäre ja Johannes vor dem Jahre 70 getötet worden. Gegen das Zeugnis von Irenäus. Dann hätte sich Irenäus also getäuscht. Was für uns interessant ist, vielleicht haben Sie das nicht gewusst, aber ein Theologe hat darauf aufmerksam gemacht, und dann, wenn Sie Johannes 5 aufschlagen, das Evangelium, Johannes wird ja oft gesagt, das wurde zu ganz später Zeit geschrieben. Aber wenn Sie Johannes 5 aufschlagen, dann liest man einen interessanten Satz in Vers 1. Dort heißt es, Johannes 5, Vers 1, nach diesem war ein Fest der Juden und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. Vers 2, es gibt in Jerusalem bei dem Schaftor einen Teich, der auf Hebräisch mit dem Beinamen Bethesda genannt wird, der 5 Säulenhallen hat. Es gibt in Jerusalem einen Teich und es gibt diese Säulenhallen. Das schreibt Johannes. Kann er das nach der Zerstörung Jerusalems geschrieben haben? Es gibt in Jerusalem einen Teich und die Säulenhallen, die 5 Säulenhallen. Das geht gar nicht nach 70 nach Christus, denn der Teich und die Säulenhallen, das war alles total zerstört. Das ist gar nicht möglich, dass diese, was in Johannes 5 steht, dass das nach dem Jahre 70 nach Christus geschrieben wurde. Das heißt, dann muss ja das Johannesevangelium vor der Zerstörung Jerusalems geschrieben sein. Es steht nicht, es gab in Jerusalem früher einmal einen Teich. Nein, es gibt ihn immer noch in der Gegenwart geschrieben. Also das ist auch ein Zeugnis dafür, dass das Johannesevangelium vor 70 geschrieben wurde. Und das würde mit dem übereinstimmen, was Eusebius sagt, was Papias sagt, dass Johannes von den Juden getötet wurde, und das kann nur vor 70 nach Christus geschehen sein. Der Theologe John A.T. Robinson, ein bibelkritischer Mann, der ein sehr, sehr gescheiter Theologe ist, der schreibt ein Buch an seine anderen bibelkritischen Theologen im Jahre 1975. Das heißt, wann entstand das Neue Testament? Das wurde übersetzt im Jahr 1986 auf Deutsch. Ich habe das Buch gelesen. Und dieser Mann schreibt hier an seine bibelkritischen Theologen, Kollegen, das gesamte Neue Testament war vor 70 nach Christus fertig. Und er ist dann in dem Buch, ich habe das Buch eben durchgelesen, hat er das bewiesen, warum er zu diesem Schluss kommt, dass alles, was im Neuen Testament steht, vor dem Jahr 70 nach Christus fertig war. Das nur als Gedanke. Ich habe hier mal gesammelt, jemand hat das getan, und ich habe mir die Sachen rauskopiert, wie viele Theologen das auch glauben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, weil nochmal so viel und nochmal so viel. Es gibt eine ganze Reihe von Theologen, die Bücher darüber geschrieben haben, dass die Offenbarung früh, also vor 70 nach Christus, geschrieben ist. Aber was noch viel, viel wichtiger ist für uns, was sagt denn die Offenbarung selber? Kann man nicht aus der Offenbarung selber herausfinden, wann sie geschrieben wurde? Ich habe hier drei Punkte, die mich überzeugt haben, dass es tatsächlich so ist, dass Johannes' Offenbarung vor 70 nach Christus geschrieben wurde. Der erste Punkt ist Offenbarung 2, Vers 9. Und Offenbarung 3, Vers 9. Ich habe die Texte hier, Sie können sie in Ihrer Bibel nachschlagen. Da heißt es, Offenbarung 2, Vers 9, ich weiß um deine Werke und deine Bedrängnis, und dann zählt eine ganze Reihe auf, ja, ich weiß, dass du arm bist, aber du bist reich und so weiter. Und ich weiß um die Lästerung von Seiten derer, die von sich sagen, sie seien Juden, und sie sind es nicht, sondern sind eine Synagoge des Satans. Also da waren Juden in Smyrna, die haben die Christen verspottet und gelästert, und sie haben behauptet, sie sind Juden. Also sie waren ja Juden. Ja? Aber der Herr Jesus sagt, sie sind die Synagoge Satans, die Synagoge des Widersachers. Warum? Ja, weil sie den Herrn Jesus verworfen haben. Und dann heißt es weiter, fürchte nicht die Leiden, die auf dich zukommen werden. Die Lästerung von Seiten der Juden, das bedeutet ja, dass die Juden hier stark waren in Smyrna und haben lautstark den Christen hart zugesetzt und eben gelästert. Und die Gemeinde musste leiden. Offenbarung 3, Vers 9 ebenfalls. In Philadelphia, da waren auch eine Synagoge des Satans. Offenbarung 3, Vers 9, siehe, ich gebe aus der Synagoge des Satans die von sich selbst sagen, sie seien Juden, und sie sind es nicht, sondern sie lügen. Siehe, ich werde veranlassen, dass sie kommen und vor deinen Füßen huldigen und zur Kenntnis nehmen, dass ich dich liebte. Hier sagt der Herr Jesus also von den Juden in Philadelphia, dass er es machen wird, dass die niederfallen werden und zugeben werden, dass die Christen recht hatten. Die Synagoge des Satans, also eine starke Judengemeinschaft in Smyrna und eine in Philadelphia, die eine Gefahr für die Christen war. Ich habe mir aufgeschrieben als erster Punkt, die Juden in Kleinasien sind zur Zeit der Abfassung des Briefes immer noch eine Gefahr für die Christen. Das ist nach der Zerstörung Jerusalems und des ganzen Judentums und des Tempels und all der ganzen Gottesdienstordnung. Das ist nach 70 nach Christus unmöglich denkbar und schon gar nicht im Jahre 95. Also das spricht stark dafür, dass die Offenbarung vor dem Jahr 70 geschrieben wurde. Josephus schreibt, die meisten griechischen und römischen Städte außerhalb von Palästina verstießen die jüdischen Bewohner oder töteten sie und enteigneten sie, als der Krieg begann. Deshalb sind ja die alle geflohen ins Land Palästina. Deshalb haben wir so sehr viele Juden gehabt im Land Palästina ab dem Jahr 66. Das heißt, dort gab es eine große Einwanderung in Palästina und Auswanderung von den ganzen Städten im Römischen Reich und auch in Smyrna und auch in Philadelphia sind die Juden weggegangen. Die meisten Diaspora-Juden, das heißt die meisten Juden in der Zerstreuung, waren nach Judäa geflohen, um am Krieg teilzunehmen. Nach 70 nach Christus waren die Juden in keiner Stadt mehr die Mehrheit und nicht in der Lage, die Christen zu verfolgen. Das spricht also für eine Datierung der Offenbarung vor 70 nach Christus. Bevor ich zu dem zweiten Zeugnis komme, das Thema wird hier sein, die Hure, aber ich würde sagen, bevor wir das tun, können wir hier einen Schnitt machen und singen wir ein Lied. Im Buch der Offenbarung lesen wir von einer Hure. Eine Hure, die eine große Stadt ist. In diesem Zusammenhang möchte ich etwas zeigen über die Einleitung, über die Gliederung der Offenbarung, und das wird uns helfen. Wir haben im Buch der Offenbarung zwei Teile. Wir haben die ersten drei Kapitel, die dienen als Einleitung. Das wird eingeführt durch eine Schau von dem erhöhten Herrn, wie er dem Herrn Johannes erscheint, in Kapitel 1 ist davon die Rede. Und dann kommen sieben Botschaften, Kapitel 2 und 3, an die sieben Gemeinden. Dann kommt der Hauptteil, die Hauptvision, die geht von Kapitel 4 bis Kapitel 22. Und die wird auch eingeführt durch eine Schau, aber von einem Thron und einem Thronsaal in Kapitel 4. Und dann kommen dreimal sieben Gerichtsszenen, die sieben Siegel, die sieben Posaunen und die sieben Schalen. Und wenn das dann fertig ist, bei der siebten Schale, heißt es, das darf ich jetzt ganz kurz zeigen, es geht alles auf einen Höhepunkt zu. Das heißt, es beginnt langsam mit diesen sieben Siegeln und das sechste Siegel führt schon an einen Höhepunkt heran, aber dann wird was Neues aufgetan. Das siebte Siegel tut dann die sieben Posaunen auf und es steigert sich wieder bis auf die siebte Posaune. Und dann, als man bei der siebten Posaune ist, meint man, jetzt ist er fertig. Und dann tut sich wieder was Neues auf und es geht dann in Kapitel 16 zu den sieben Schalen. Und dann werden die sieben Schalen ausgegossen, das sind Gerichts- und Zornesschalen. Und die werden da nacheinander, recht schnell hintereinander ausgegossen, ein Befehl und sieben Ausgüsse. Aber die siebente Schale ist der Höhepunkt. Der Höhepunkt auf das, wo es hingeht. Und genau dort bei der siebenten Schale in Offenbarung Kapitel 16, dort lesen wir von Babylon. In Vers 18. Es geschahen Stimmen und Donner und Blitze. Also Vers 17. Der siebente Bote schüttete seine Schale aus in die Luft und es kam eine große laute Stimme aus dem Heiligtum des Himmels vom Thron her, die sagte, es ist geschehen. Und es geschahen Stimmen und Donner und Blitze und es geschah ein großes Beben, desgleichen nicht geschehen ist, seit es Menschen auf dem Land gab oder auf der Erde gab. Solch ein Beben so groß. Und die große Stadt wurde in drei Teile geteilt. Die große Stadt. Merken wir uns diesen Ausdruck. Die große Stadt wurde in drei Teile geteilt. Und die Städte der Völker fielen. Und Babylon, die große, ihrer wurde gedacht vor Gott, ihr den Weinbecher des Grimmes seines Zornes zu geben. Und jede Insel entfloh und die Berge wurden nicht gefunden. Hier ist der Höhepunkt. Es ging von Gericht zu Gericht, aber am Höhepunkt erscheint diese Hure Babylon, diese große Babylon. Und dann kommt in Kapitel 7 bis Kapitel 22 kommt ein Anhang. Ein Anhang nach diesen drei Siebenerreihen. Und dieser Anhang besteht aus zwei, da ist ein Bericht über zwei Frauen. Die eine Frau ist in Kapitel 17 und 18, die wird eine Hure genannt. Und die andere Frau, die ist vor allem in Kapitel 21 und 22 beschrieben und die wird eine Braut genannt. Und beide Frauen sind zugleich eine große Stadt. Beide Frauen bekommen den Titel, sie sind eine große Stadt. Also die Hure Babylon, die ist eine große Stadt. Und die geliebte Braut des Lammes ist auch eine große Stadt. Das kann man, ich werde das gleich zeigen. Also, und beide, wie stehen die zum Menschensohn? Das heißt, das ganze Drama der Apokalypse, der Offenbarung, geht auf diese zwei Frauen hin. Alles steigert sich immer, immer mehr und zum Schluss stehen sich diese zwei Frauen gegenüber. Wir schauen uns die Einleitung an hier. Zwei einleitende Formulierungen zu diesen zwei Frauen. Achten Sie auf die Worte. In Offenbarung Kapitel 17, Vers 1 bis 3. Und es kam einer der sieben himmlischen Boten, die die sieben Schalen hatten. Also gerade im Anschluss an Kapitel 16, als diese Schalen, wo diese Schalen waren. Jetzt kommt einer von diesen sieben himmlischen Boten, die sieben Schalen hatten. Und er sprach mit mir, komm, sagte er zu mir, ich werde dir das Gericht über die große Hure zeigen, die an den vielen Wassern sitzt, mit der die Könige der Erde Hurerei trieben. Und es wurden trunken von dem Wein ihrer Hurerei, die auf der Erde wohnen. Und er trug mich im Geiste fort in die Wüste, und ich sah eine Frau. Und dann wird die Frau beschrieben, und ein Tier und so weiter. Das lesen wir jetzt nicht weiter. Das ist die Einführung zum Thema Hure. Und jetzt hören wir die Einführung zum Thema Braut. In Kapitel 21, Vers 9 und 10, und achten Sie bitte auf die Formulierung. Kapitel 21, Vers 9, und es kam zu mir einer der sieben himmlischen Boten, die sieben Schalen hatten, voll der sieben letzten Plagen, und er sprach mit mir, zu mir, komm, sagte er, ich werde dir die Braut zeigen, die Frau des Lammes. Und er trug mich im Geiste fort auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die große Stadt, das heilige Jerusalem. Merken Sie die Parallelen. Der Engel, ein Engel, der die sieben letzten Schalen hatte, kommt zu ihm und sagt, ich werde dir die Hure zeigen, das Gericht über die Hure. Ein Engel, der die sieben Schalen hatten von den sieben letzten Plagen, kommt und sagt, komm, ich werde dir die Braut zeigen. Es ist so offensichtlich gegenübergestellt, dass die Einleitung in Kapitel 17 und die Einleitung in Kapitel 21, Vers 9, das stößt einem ins Auge, wenn man das liest. Ah, das geht immer noch um die Schalen. Die letzte Schale, die siebte Schale, da war diese Babylon erwähnt worden. Und in Kapitel 17 wird jetzt in Detail beschrieben, wer diese Babylon ist und warum sie gerichtet wird. Und wie sie gerichtet wird und was der Fall dieser großen Stadt was das bewirkt. Und dann wird die Braut gezeigt. Und wie herrlich, und die große, dass diese Braut eine große Stadt ist und ihre Herrlichkeit. Und das eine ist in der Wüste und das andere ist auf dem Berg. Das heißt, wir befinden uns jetzt hier am Höhepunkt der Offenbarung. Diese zwei Frauen. Jetzt ist es doch von höchster Wichtigkeit, dass wir herausfinden, wer diese zwei Frauen sind. Denn sonst können wir die Offenbarung nicht verstehen. Genau das. Ah ja, und noch etwas. Die Schlussformulierungen. Von dem jeweiligen Abschnitt gibt es eine Schlussformulierung. Die Schlussformulierung von dem Hurenabschnitt mit der Hure Babylon, die lautet so. In Kapitel 19, Vers 9. Er sagt zu mir, dies sind wahrhaftige Worte Gottes. Und ich fiel nieder vor seinen Füßen, um ihn zu huldigen. Und er sagte zu mir, sieh dich vor, tu es nicht. Ich bin ein leibeigener Knecht zusammen mit dir und deinen Brüdern, die das Zeugnis Jesu haben. Bete Gott an. So endet diese ganze, der Abschnitt von dem Gericht über die Hure. Und wie endet der Abschnitt über das Gericht über die Herrlichkeit der Braut? In Kapitel 22, Vers 6 bis 9, als er fertig ist mit der Herrlichkeit der Braut, damit fertig ist, um das zu beschreiben, da sagt er in Vers 6, 22, 6, und er sagte zu mir, diese Worte sind treu und wahrhaftig. Und als ich gehört und gesehen hatte, fiel ich nieder, um zu huldigen vor den Füßen des Boten, der mir dieses zeigte. Und er sagt zu mir, sieh dich vor, tu es nicht, denn ich bin ein leibeigener Knecht zusammen mit dir und deinen Brüdern, den Propheten und denen, die die Worte dieses Buches bewahren. Bete Gott an. Merken Sie etwas? Gleicher Anfang, gleicher Schluss. Zweimal. Bei dem Bericht über die Hure ist eingekesselt durch diese Einleitungsformulierung und Schlussformulierung, der Bericht über die Braut eingekesselt durch diese Einleitungsformulierung und die Schlussformulierung. Die sind beide parallel. Das bedeutet, dass wir hier es mit einem ganz wichtigen Endabschnitt haben im Buch der Offenbarung und wir müssen uns damit beschäftigen, wer ist die Hure und wer ist die Braut. Sonst können wir das nicht wissen, worum es eigentlich in der Offenbarung geht. Diese beiden Abschnitte über die Hure und über die Braut bilden also einen ganz wichtigen Höhepunkt zum Brief. Und wie die Hure zum Menschensohn steht und wie die Braut zum Menschensohn steht, das wird dir auch betont. Wir werden es gleich sehen. Also jetzt nochmal zurück, wer ist denn die Hure, diese große Stadt? Und jetzt schauen wir uns einige Punkte an. Ich habe jetzt mir für mich jetzt einfach aufgeschrieben, die Hure, die große Stadt, die sitzt auf dem Tier. Das lesen wir in Kapitel 17, das reitet sie auf einem Tier. Und das Tier wird dann die Hure töten, das heißt das Tier und seine Kollegen, seine 10 Könige. Und diese große Stadt, die muss zum Zeitpunkt, als diese Offenbarung geschrieben wurde, muss sie noch existiert haben. Sie ist erst danach getötet worden. Aber jetzt bitte schauen wir uns, wer ist diese große Stadt. In Kapitel 11, Vers 8, der erste Text. Kapitel 11, Vers 8. Ich habe ihn auch hier kopiert. Dort heißt es, aber Sie können gerne in Ihrer Bibel nachlesen und schauen, ob das gleich ist. Ja? Offenbarung 11, Vers 8. Und ihre Leichname werden auf der Straße der großen Stadt liegen, die in geistlicher Hinsicht Sodom und Ägypten heißt, wo auch unser Herr oder ihr Herr gekreuzigt wurde. Also die Leichname von irgendwelchen Zeugen da in Offenbarung 11, die liegen auf der Straße der großen Stadt und die große Stadt heißt Sodom und Ägypten. Sodom und Ägypten heißt die Stadt. Das heißt, sie ist nur geistlich gesprochen. Das heißt, der Heilige Geist hat ihr Eigenschaften zugedichtet. Der Heilige Geist hat ihr Eigenschaften gegeben. Sie ist wie Sodom und sie ist wie Ägypten, heißt das. Aber welche Stadt ist es denn? Wer steht da? Die Stadt, wo der Herr gekreuzigt wurde. Die große Stadt ist die Stadt, wo der Herr gekreuzigt wurde. Rom ist nicht die Stadt, wo der Herr gekreuzigt wurde. Manche meinen, die Hure Babylon ist Rom, aber Rom ist nicht die Stadt, wo der Herr gekreuzigt wurde. Die zweite Stelle, Offenbarung 14, Vers 8. Sie ist gefallen. Sie ist gefallen oder sie fiel. Sie fiel. Babylon, die große Stadt. Jetzt heißt sie nicht Sodom und Ägypten, jetzt heißt sie Babylon. Jetzt haben wir schon drei Namen. Haben wir Sodom, Ägypten, Babylon. Die große Stadt. Kapitel 16, Vers 19 und 20. Und die große Stadt wurde in drei Teile geteilt. Und die Städte der Heiden fielen. Die große Stadt ist hier, die wird gedrittelt. Und die Städte der Heiden sind hier und die fielen. Welche Stadt steht im Gegensatz zu den Städten der Heiden? Welche Stadt ist nicht selber eine Heidenstadt? Es gibt nur eine Stadt im ganzen Römischen Reich, die nicht eine Heidenstadt war. Sie wissen, wer das ist. Das ist Jerusalem. Und Babylon, die große Ehre, wurde gedacht vor Gott, ihr den Weinbecher des Grimmes seines Zornes zu geben. Also wir stellen einmal fest, die große Stadt ist die Stadt, wo der Herr gekreuzigt wurde. Die große Stadt hat den geistlichen Namen Sodom und Ägypten und die große Stadt heißt hier aber auch Babylon und sie steht im Gegensatz zu den Städten der Heiden. Weiter. Das Gericht über diese große Stadt, das wird in Kapitel 18 beschrieben. Wir werden gleich einiges lesen. Das Gericht über diese große Stadt wird als Rache für den Tod der Apostel und Propheten vollzogen. Nun, das passt gar nicht auf Rom, denn Rom hat die Propheten nicht getötet. In Rom wurde gar kein einziger Prophet getötet. Aber in der anderen Stadt wurden viele Propheten getötet. Wir lesen die Stellen. Offenbarung 18, Vers 20. Da heißt es, sei fröhlich über sie, Himmel, und die heiligen Apostel und die Propheten, warum sollen sie sich so freuen, dass sie jetzt gerichtet wird? Sei fröhlich über sie, Himmel, und die heiligen Apostel und Propheten, weil Gott euer Gericht an ihr vollzog. Gott hat euer Gerichtsurteil, das ihr bekommen habt von ihr, das hat er jetzt ihr zurückgegeben. Das heißt, diese Stadt bekommt zurück, was sie den Aposteln und Propheten angetan hat. Vers 24, lesen wir weiter in Offenbarung 18, Vers 24. Und ihr Blut, Entschuldigung, und in ihr wurde Blut von Propheten und Heiligen gefunden. Und zwar von allen denen, die im Lande hingeschlachtet wurden. Und dann lesen wir weiter in Kapitel 19, Vers 2. Halleluja und so weiter, weil seine Gerichte wahrhaftig und gerecht sind, weil er, Gott, die große Hure richtete, die mit ihrer Hurerei die Erde oder das Land, wie man das übersetzt, die mit ihrer Hurerei die Erde verderbte, und er rächte das Blut seiner Knechte, forderte es von ihrer Hand. Der Herr rächte das Blut seiner Knechte und er forderte von ihr das Blut, das sie auf dem Gewissen hat. Welch eine Stadt kann das wohl sein? Was hat der Herr Jesus gesagt? Erinnern wir uns an die Ölbergrede, die Einleitung zur Ölbergrede. In Matthäus 23, Vers 34, deswegen siehe, ich sende hin zu euch Propheten und Weise und Schriftgelehrte, und von ihnen werdet ihr einige töten und kreuzigen, und einige von ihnen werdet ihr in euren Synagogen geißeln, und ihr werdet sie verfolgen von Stadt zu Stadt, auf dass über euch komme alles Gerechte auf der Erde oder im Lande, besser übersetzt, vergossene Blut vom Blut Abels des Gerechten, bis zum Blut des Zacharias, des Sohnes Berachias, den ihr zwischen dem Heiligtum und dem Altar ermordetet. Wahrlich, ich sage euch, dieses alles wird über dieses Geschlecht kommen. Er rächte das Blut, er rächte es. In Lukas 21, Vers 23 sagt der Herr, dies sind die Tage der Rache. Und Lukas 21, Vers 23, Vers 20 sagt er, wenn ihr Jerusalem von Heeren umringelt, umzingelt seht, dann wisset, dass seine Verwüstung nahegekommen ist. Und das sind die Tage der Rache, dass erfüllt werde alles, was geschrieben ist, was geweissagt wurde. In Offenbarung 6, Vers 10 lesen wir, Offenbarung 6, Vers 10, lesen wir von Menschen, die getötet wurden. Und das Bild ist schrecklich, das man hier liest. Es ist ein Bild, da heißt es, als er das fünfte Siegel öffnete, sah ich am Fuße des Altars die Seelen derer, die hingeschlachtet worden waren, wegen des Wortes Gottes und wegen des Zeugnisses, das sie hatten. Und sie riefen mit großer, lauter Stimme und sagten, bis wann, unumschränkter Herrscher, Heiliger und Wahrhaftiger, richtest du nicht und rächest du nicht unser Blut an denen, die auf der Erde oder in dem Lande wohnen? Und es wurde ihnen dann ein tröstliches Wort gesagt und Kleider wurde ihnen gegeben und so weiter. Und sie müssen noch ein bisschen warten, aber das Gericht kommt bald. Ja? Bis wann rächest du nicht unser Blut? Und in Kapitel 18 lesen wir, er rächte das Blut der Heiligen, die dort geschlachtet wurden. Es geht hier um Rache für die Menschen, die Jerusalem getötet hat. Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und steinigt, die zu ihr gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Es geht nicht an, dass ein Prophet außerhalb von Jerusalem getötet wird, sagt der Herr Jesus, oder? Komm, wir gehen nach Jerusalem, denn alle Propheten werden in Jerusalem getötet. Sie wird genau dafür getötet, weil sie, weil wir gerichtet, weil sie das Blut von Propheten und von Heiligen hat, auf dem Gewissen hat. Und bitte achten Sie noch auf das Wort forderte. In Offenbarung 19, Vers 2, in manchen Übersetzungen, vielleicht steht es bei Ihnen auch so ähnlich, Offenbarung 19, Vers 2 am Ende, er rächte das Blut seiner Knechte, forderte es von ihrer Hand. Also in den meisten Übersetzungen findet man so das Wort forderte als ein oder so, ja. Und das ist genau genau die Entsprechung von dem, was eigentlich auch in Lukas 11, Vers 49 bis 51 steht, ich werde Propheten und Apostel zu ihnen senden und einige von ihnen werden sie töten und verfolgen, damit von diesem Geschlecht gefordert wird, eingefordert wird, das Blut aller Propheten, das vergossen wurde von Grundlegung der Welt an. Das Wort selber kommt im Griechischen so nicht vor, aber es ist das, muss man sich ergänzen. Er forderte es, er nahm es von ihrer Hand, das Blut. Und das heißt, er forderte es ein. Gott hat das Blut der Propheten und das Blut der Heiligen, das Blut seiner Knechte von Jerusalem gefordert. Deshalb hier also das Gericht über diese große Stadt, die Hure Babylon. Zum Schluss, ja, ich sage, Lukas 11, Vers 51, zum Schluss, ja, ich sage euch, es wird eingefordert werden von diesem Geschlecht, dass dieses Geschlecht heißt, dieses böse, ehebrecherische, zeitgenössische Geschlecht, das damals gelebt hat, als der Herr Jesus das gesprochen hat. Das ist ein starker Hinweis davon, dass doch diese Stadt nicht einfach Rom ist, oder? Das ist doch nicht Rom. Der Herr Jesus hat ja gesagt, Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten. Das kann nicht Rom sein, Geschwister. Weiter. Ich bin jetzt bei 2c, ganz unten. 2c, sie steht im Gegensatz zur anderen großen Stadt in der Offenbarung, zur Braut, zum neuen Jerusalem. Diese große Stadt, und ich habe das ja schon gelesen, die große Stadt Babylon, steht im Gegensatz zur großen Stadt Neu-Jerusalem. Die Braut heißt das neue Jerusalem. Warum heißt sie denn das neue Jerusalem? Weil die andere das alte Jerusalem ist. Also Babylon, das alte Jerusalem, die Braut, das neue Jerusalem. Und beide heißen die große Stadt. In Kapitel 21, Vers 9, wir hatten das gelesen, in Offenbarung 21, Vers 10, denke ich, war es. Offenbarung 21, Vers 10, er trug mich auf einen hohen Berg und zeigte mir die große Stadt. Aber das ist jetzt die andere große Stadt. Also zwei große Städte stehen in der Offenbarung gegenüber. Weiter. Ich bin jetzt bei 2d, klein d. Die Tochter Zion im Alten Testament war der Name Tochter Zion für das Volk Israel verwendet worden, aber speziell für die Zionsstadt. Zion war nämlich ein Berg in Jerusalem und Gott hat im Alten Testament diesen Berg als kostbaren Berg erachtet, weil dort sollte die Stadt sein, wo sein Name wohnt, dort wo der Tempel ist. Dort ist das Zentrum der Religion gewesen, die Tochter Zion. Gott hat seine Beziehung zu Israel wie eine Ehebeziehung geschildert. Er hatte einen Bund gemacht mit Israel wie eine Hochzeit. Dort am Sinai hat er es zu seiner Frau, zu seiner Ehefrau erkoren. Gott hat Israel geheiratet. Jetzt ist Israel die Frau Gottes. Und er nennt sie die Tochter Zion. Manchmal heißt Jerusalem Zion, manchmal heißt ganz Israel Zion. Die Tochter Zion hat aber gesündigt und durch ihre Sünden und vor allem durch die Verwerfung ihres Ehemannes ist sie zu einer Bösen geworden, zu einer Hure, die jetzt anderen mit anderen eingegangen ist. In Jesaja, schon im Alten Testament, ist davon die Rede, in Jesaja 1, Vers 21, dort heißt es, wie ist sie zur Hure geworden, die geliebt, die treue Stadt? Wie ist sie zur Unzüchtigen geworden, diese treue Stadt? Und in Hesekiel 16 ist ein ganzes Kapitel über Jerusalem. Er schreibt, wir haben jetzt keine Zeit, das zu lesen. Aber in Hesekiel 16 schreibt der Prophet, wie Gott spricht über Jerusalem, wie er Jerusalem gesehen hat. Da lag sie, als sie klein war, da lag sie in ihrem Blut, zappelnd. Und ich ging an dir vorüber und ich sagte, lebe, lebe. Zweimal steht es dort. Und dann nimmt er Jerusalem und wäscht sie ab von ihren Sünden. Und dann hegte sie und pflegte sie. Und dann wächst sie und sie wird eine hübsche Frau. Und dann heiratet er sie und beschmückt sie mit Edelgestein und mit Teppichen. Und er denkt natürlich die Farben an den Tempel dort und an die Stiftshütte. Er schmückt sie und sie wird eine wunderschöne Ehefrau Gottes. Und er geht mit ihr den Bund ein und er freut sich an ihr. Und dann steht weiter, und dann ist diese Ehefrau untreu geworden und ist anderen Männern nachgegangen. Und hat Furchtbares getrieben, Unzucht. Und dann sagte, ich werde dich richten nach dem Recht der Ehebrecherinnen. Ich werde dich richten. Und dann kommt das Gericht im Alten Testament durch die Babylonier, wird Jerusalem zerstört und die Leute werden verschleppt in die babylonische Gefangenschaft. Gott richtet seine Ehefrau und er sagt, du bist nicht mehr meine Frau. Nicht mehr. Fertig. Aber in seiner Gnade, er nimmt sie nachher, nach 70 Jahren, nimmt sie wieder an. Dann kommen sie zurück aus der babylonischen Gefangenschaft und dann fangen sie an, die Stadt wieder zu bauen. Und dann sagt Gott, ich werde Jerusalem wieder erwählen. Zacharia Kapitel 2, kennen Sie das? Ich werde Jerusalem wieder erwählen. Sie wird wieder die Ehefrau Gottes. Und Gott fängt wieder an mit Jerusalem. Und es wird wieder prächtig. Und dann vergehen 400, 500 Jahre. Und dann kommt der Messias nach Jerusalem, zieht ein in die Hauptstadt und sie sagen Hosianna, dem Sohne Davids. Und alle, die da auf der Straße waren, haben ihn gerne zugehört. Und dann ging er in den Tempel und hat gepredigt und sie hörten ihn gerne. Aber die hohen Priester, die Schriftgelehrten, die hatten nur einen Gedanken, der muss weg. Und sie hatten gewonnen, sie haben das Volk auf ihre Seite gebracht. Sie haben den Messias verworfen. Und so wurde Jerusalem noch einmal zu einer Unzüchtigen. Vor Pilatus standen die hohen Priester, die Schriftgelehrten, der Hohe Rat. Und der Pilatus fragt sie, euren König soll ich kreuzigen? Und was haben sie gesagt? Wir haben keinen König als nur den Kaiser. Das ist unser Ehemann, der Kaiser. So ist sie zu einer Unzüchtigen geworden. Und dann hat sie den eigenen Ehemann gekreuzigen lassen. Dann wird sie zu einer Witwe. Und was lesen wir in Kapitel 18, Offenbarung, Kapitel 18, Vers 7? Was lesen wir dort über diese Stadt? Kapitel 18, Vers 7. Wie sie sich viel verherrlichte und in Üppigkeit lebte, so viel Qual und Trauer gebt ihr, weil sie in ihrem Herzen sagt, ich sitze als Königin und eine Witwe bin ich nicht. Doch, du bist eine Witwe. Du hast deinen eigenen Ehemann kreuzigen lassen. Die Tochter Zion, durch ihre Sünden, vor allem durch die Verwerfung ihres Eheherrn und Königs, wurde zur Hure und zur Witwe. Klagelieder 1, Vers 1. Dort waren wir, dort kann man es nachlesen. Ich glaube, ich habe den Vers irgendwo, muss schauen. Ja, hier. Klagelieder 1, Vers 1. Wie sitzt einsam die volkreiche Stadt? Sie ist eine Witwe gleich geworden, die Große unter den Völkern, die Fürstin unter den Landschaften ist fronpflichtig geworden. Sie war die Königsherrschaft hatte über die Könige des Landes. Und sie ist zu einer Witwe geworden. Weil sie, das war im Alten Testament, weil sie im Alten Testament ihren König vor Gott verworfen hatte. Und im Neuen Testament ist sie genauso zu einer Witwe geworden, weil sie den Herrn Jesus verworfen hat. Die Fürstin unter den Landschaften, die Königin, sie war eine Königin. Sie war die Königsstadt schlechthin und alle Regenten des Landes waren ihr hörig. In Offenbarung 17, Vers 18 können wir das lesen. Offenbarung 17, Vers 18. Die Frau, die du gesehen hast, ist die große Stadt, die die Königsherrschaft hat über die Könige des Landes. Bei ihnen steht vielleicht Könige der Erde, aber das Wort Erde und Land, das ist je nachdem, wie man es übersetzt. Entweder heißt es Erde oder es heißt Land. Aber das ist ja irreführend. Sie ist ja nicht die Königin der Erde, aber sie ist die Königin des Landes. Ihr sind alle Regenten des Landes, die das Land die beherrscht haben und auch die hier im Lande gewesen sind, sind ihr unterstellt. Klagelieder 1, Vers 1 beweist es. Sie war die Fürstin unter den Landschaften. Sie war die Fürstin. Eine Fürstin ist eine Königin. Sie hat die Herrschaft über die anderen. Die Städte werden oft so genannt. Bethlehem. Wie heißt Bethlehem, die du bist? Du bist nicht die geringste unter den Fürsten Israels. Die Städte sind die Fürsten. Bethlehem war eine kleine. Aber die Königin über alle war die Stadt Jerusalem. Sie hat geherrscht. Sie war die Königsstadt. Aber jetzt ist sie eine Witwe einer Fürstin gleich geworden. Es bezieht sich alles auf Jerusalem, nicht auf Rom. Rom hatte keine Bundesbeziehung mit Gott. Da kann man nicht sagen, Rom war die Frau von Gott, aber Jerusalem war die Frau von Gott gewesen. Rom nicht. Und das letzte, klein e, die Hure wird durch die 10 Könige des Tieres zerstört. Das lesen wir in Offenbarung 17, Vers 16. Offenbarung 17, Vers 16. Die 10 Hörner, die du auf dem Tier sahst, diese werden die Hure hassen und verwüstet werden sie sie machen und nackt und sie werden ihr Fleisch fressen und sie mit Feuer verbrennen. Denn Gott gab in ihre Herzen seine Meinung durchzuführen, eine Meinung auszuführen und ihre Königsherrschaft dem Tier zu geben, bis die Worte Gottes vollendet werden. Die Worte Gottes sind die Voraussagungen Gottes über die Zerstörung dieser Stadt. Die 10 Könige, die mit dem Tier zusammenarbeiten, die haben die Hure getötet, hier verbrannt, mit Feuer verbrannt. Und Jerusalem wurde mit Feuer verbrannt. Also die Hure wird durch die 10 Könige des Tieres zerstört. Rom wurde nie zerstört. Es gab zwar mal einen Brand Roms, aber das war ja von Nero angezettelt, weil er die Stadt neu erbauen wollte. Aber, und außerdem ist nicht die ganze Stadt verbrannt. Ja. Aber Rom wurde nie zerstört, auch später nicht, als dann die Ostgoten und diese germanischen Völker kamen, wurde auch nicht Rom zerstört. Rom ist untergegangen als römisches Reich, ja, im 5. Jahrhundert, aber Rom wurde nie zerstört. Es kann sich nicht auf Rom beziehen, es bezieht sich auf Jerusalem, die Hure Babylon. Um jetzt noch den Abend abzuschließen, möchte ich hier noch auf einen Punkt eingehen. Das ist mein dritter Punkt, warum die Offenbarung vor dem Jahre 70 nach Christus geschrieben wurde. Unter Domitian, dem Kaiser, der um das Jahr 90 regierte, unter Domitian fand keine groß angelegte Christenverfolgung statt, aber unter Nero eine, und eine, die über Rom hinausging. Die Hinweise aus 1. Petrus, die habe ich schon gesagt. Der Zeitpunkt ist da, an dem das Gericht vom Hause Gottes her beginnen sollte. Petrus hatte schon vorausgesagt, dass das Gericht an den Christen beginnen würde, also ein Verfolgungsgericht. Petrus hatte gesagt, das Ende von allem ist nahe herbeigekommen, 1. Petrus 4, Vers 7, geschrieben im Jahre 64. Es war nahe damals. Unter Domitian allerdings ist keine große allgemeine Christenverfolgung bekannt. Das kann man auch nachlesen. Ich habe hier eine ganze Reihe von Kommentaren angeführt. Horosius, ein Zeitgenosse von Hieronymus und Augustinus, also aus dem 5. Jahrhundert, schreibt Folgendes. Nero verfolgte zuerst die Christen in Rom durch Folterung und Tötung und befahl, dass sie in allen Provinzen mit derselben Verfolgung geplagt werden sollten. Er arbeitete sogar dahin, den Namen der Christen auszulöschen und er ließ die Apostel Christi Petrus und Paulus durch das Schwert töten. Nachzulesen bei Historie und so weiter, 7 bei Horosius oder Orosius, wie er hier heißt. Und Weiter, ein gewisser Orazio Marucci, katholischer Gelehrter, schreibt, die Verfolgung weitete sich auf das ganze Römische Reich aus, denn die Christen wurden als Feinde der menschlichen Rasse betrachtet. Friedrich Schaff in seinem Kirchengeschichte schreibt, dass es Vertreter gab, neben Horosius auch Sulpicius Severus, auch aus damaliger Zeit, der in seinen Chroniken dasselbe sagt, dass die Verfolgung im ganzen Reich war, und er führt noch eine Reihe von anderen Theologen und Werken an, die das bestätigen. Und Wieseler sagt, Nero verbot das Christentum als gefährlich für den Staat. Also es gibt genügend Beweise, dass die Verfolgung im ganzen Römischen Reich war. In Pompeji bezeugt eine Inschrift von blutiger Verfolgung unter Nero. Also damit ist einfach, wollte ich nur zeigen, diese Lehre, dass unter Nero eine riesengroße Christenverfolgung herrschte, ist von der Historie, von der Geschichte belegt. Nicht Domitian, unter Domitian ist keine solche, gar nicht, der hat ein paar Sachen, er hat sich schon gegen Christen gewandt, aber das war nur gegen Adelige, ja? Das waren gegen irgendwelche hohe, die Christen waren, aber es gab keine wirkliche flächendeckende Christenverfolgung unter Domitian. Damit habe ich heute jetzt einen Abend gehabt, wo es über die Umwelt der Offenbarung geht, aber Sie haben gemerkt, wir brauchen das, um Offenbarung zu verstehen. Denn wenn Offenbarung vor dem Jahr 70 nach Christus geschrieben wurde, dann klärt sich so vieles von selber. Geschwister, wenn die Hure Babylon Jerusalem ist, die dort gerichtet wurde, dann klärt sich alles. Dann wird Offenbarung ein einfaches Buch. Dann merken wir, ach so, es geht ja um Jerusalem. Es geht um die Juden, die größten Feinde der Christen. Dann klärt sich vieles. Wir werden morgen darüber noch, über Offenbarung, möchte ich noch einige Linien zeigen. Es geht uns nicht darum, dass wir alles erklären. Es geht uns darum, dass sich die festen Pfeiler, ich möchte die festen Pfeiler einschlagen, dass Sie in Ihrem Studium, wenn Sie Offenbarung lesen, dran denken, ah ja, es geht hier um Jerusalem. Dann sind auch alle Spekulationen dahin über die Sachen, die man in den Büchern lesen kann. Lesen wir die Schrift, aber beachten wir die klaren Aussagen der Schrift, und wir merken, es wird einfacher, es wird nicht komplizierter. Das möge der Herr uns weiterhelfen. Und Sie müssen das nicht mir glauben. Es geht mir überhaupt nicht darum, dass Sie meine Meinung übernehmen. Überhaupt nicht. Sie dürfen sehr kritisch sein. Aber bitte untersuchen Sie selber, was sagt der Text, was sagt die Bibel. Und spekulieren Sie nicht. Lesen Sie nicht irgendwie einen Fahrplan für die Endzeit hinein. Das ist nicht die Offenbarung. Ist kein Fahrplan für die Endzeit. Ich musste diese Dinge sagen, auch wenn Sie sagen, ja, aber eigentlich wollten wir doch über die Zukunft sprechen. Nun, das verspreche ich, dass ich am Sonntag über die Zukunft sprechen werde, über eine herrliche Zukunft, denn da kommt die andere Frau dran. Da sprechen wir nicht über die unzüchtige Hure, da sprechen wir über die herrliche Braut. Ja, und das verspreche ich Ihnen, so der Herr will und wir leben. Und beten Sie dafür, dass der Herr uns Augen öffnet für die andere Frau und für die herrliche ewige Zukunft. Aber beachten Sie, wenn Sie Offenbarung studieren, dass Sie nicht meinen, Offenbarung sei ein Abriss der Kirchengeschichte und sagt Ihnen alles, was auf der Erde geschehen wird. Das ist nicht der Fall. Da muss ich Sie enttäuschen. Aber bitte lesen Sie selber und versuchen Sie sich in die Lage der Christen von Ephesus und Smyrna und Pergamus und Thyatira und Laodicea hineinzuversetzen. Dann wird die Sache einfacher. Möge der Herr uns helfen dazu. Dann wollen wir jetzt hier schließen. Wir wollen aufstehen und beten.